Hallo und herzlich willkommen zur 14. Tür des Fokus- und Linux-Adventskalenders. Und heute geht es um ein Thema, das wirklich häufig in aller Munde ist. Es geht nämlich um Open-Source-Contributions. Und eine Frage, die sich da häufig stellt, ist, naja, warum sollte man das überhaupt machen? Ne? Es reicht doch, wenn man Open-Source-Software konsumiert. Warum denn was zurückgeben? Und die Lessons Learned, die wollen wir heute mal thematisieren. Und dafür habe ich zwei tolle Gäste mit dabei, nämlich einmal den Andy Grunwald. Hi.
Hallo.
Den Andy kennt ihr vielleicht schon aus der Folge 48. Da hat er nämlich schon über Static Site Generators bei uns gesprochen. Und mit dabei auch noch der Wolfgang Gassler. Hi.
Servus.
Schön, dass ihr beide mal bei uns zu Gast seid. Also die geneigten Zuhörenden erkennen euch vielleicht an den Stimmen, aber ihr dürft euch gern gleich noch mal kurz vorstellen. Ihr beide gehört nämlich zum Engineering-Kiosk und werdet deswegen ja auch öfters mal bei uns erwähnt. Von daher schön, dass wir es mal geschafft haben, dass wir alle zu dritt hier in einer Episode sind.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich, hier zu sein.
Genau, dann erklärt uns doch mal, was ist denn so euer Kontext? Habt ihr viel mit Open Source Contributions zu tun? Was ist eure Ansicht zu dem Thema? Bedarf es das? Fangen wir mal vielleicht bei Wolfgang an.
Ja, ich mache eigentlich schon mein ganzes Leben in irgendeiner Form Open Source. Also ich komme ja auch aus dem universitären Kontext. Da ist Open Source natürlich sowieso ein großes Thema, weil man ja eigentlich fast angewiesen ist auf das ganze Open Source, auf die Contributions, auf die Open Source Software, weil du kannst dir ja meistens an der Uni kaum irgendwas leisten oder kannst dir nicht mal schnell irgendwo was in der Cloud holen oder so. Du bist da ja sehr begrenzt. Mhm. Und darum bin ich eigentlich sehr früh schon mit der ganzen Open Source Thematik in Kontakt gekommen. Und auch früher als Programmierer natürlich, gerade als Linux-Fan, bist du auch immer im Open Source Bereich unterwegs. Und habe dann natürlich auch bei Open Source contributed und selber ein paar Open Source Projekte gemacht und war eigentlich auch immer schon ein großer Fan, einfach alles mal Open Source zu stellen, wenn es irgendwie möglich ist. Später ist es natürlich dann schwieriger geworden, wenn du dann mit Firmen zusammenarbeitest und solche Dinge, dann wird es dann ganz mal anders, aber ich bin eigentlich immer ein großer Verfechter gewesen von Open Source und nutze Open Source auch täglich.
Sehr gut. Hast du da irgendwie Lieblingsstacks oder Lieblingsprogrammiersprachen und Techniken, die dich begeistern?
Ich bin eigentlich relativ frei und versuche einfach dieses Tool zu finden, was mir möglichst schnell hilft, mein Problem zu lösen eigentlich.
Guter Ansatz. Es gibt ja immer je nach Kontext Tools, die mehr oder weniger geeignet sind. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ich glaube, Wolfgang muss als Berater dieses It depends, use the right tool for the right problem, bla 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 sagen, anstatt einfach mal was Opinionatedes zu sagen, ich liebe das und mag das andere nicht.
Am besten mal bei uns im Engineering-Kiosk reinhören, da hört man dann auch echte Meinung. Ich bin ja großer JavaScript-Fan und Andy nicht und war aber früher auch anders. Und ich bin offen. Ich verwende ja sogar hin und wieder Go, was Andys Lieblingssprache ist.
Ich wollte gerade sagen, da hast du jetzt ja genau die perfekte Überleitung zu Andy gebaut, weil von ihm weiß ich, dass er Go toll findet, aber er kann uns bestimmt gleich mehr dazu erzählen.
Aktuell ist wirklich Go meine Lieblingssprache, weil das die richtige Balance zwischen Features, Simplicity und ja, Entwicklungsspeed ist. Aber ich meine, Go ist natürlich auch Open Source, gar keine Frage. Was ich mein Key Background ist, ich habe eine klassische Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, nicht Systemintegration, Anwendungsentwicklung gemacht in einer kleinen Webagentur. Und diese kleine Webagentur hat hauptsächlich Geld mit Typo 3, einem PHP-basierten Open Source Enterprise Content Management System gemacht. Und die waren natürlich da auch relativ stark in der Core-Entwicklung mit drin und deswegen habe ich schon bereits in meiner beruflichen Ausbildung unglaublich viel Open Source gemacht und auch sehr, sehr viel zurückkontributiert. Und ich gebe zu, ich habe dadurch auch sehr, sehr viele Freunde kennengelernt, wenn man zumindest in der Community da involviert ist. Da gibt es so das typische Snowboard-Tour, dann fährt man eine ganze Woche irgendwie nach Österreich Snowboard fahren und so und da entstehen natürlich wirklich reale Freundschaften und ja, irgendwie bin ich da so hängen geblieben wie manche Drogensüchtige auf ihren Substanzen.
Nur das ist hier halt positiv konnotiert ist, weil da würde ich dir echt zustimmen. Also bin jetzt auch schon eine Weile in der Branche, seit ich 15 bin, seit 2005 mache ich Linux und habe da auch super viele Leute kennengelernt. Und man möchte ja meinen, das ist so eine große internationale Community, aber man muss dann, glaube ich, feststellen, dass im deutschsprachigen Raum ist es doch sehr überschaubar und irgendwie kennt dann doch jeder jeden. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Klingt ja, als wäre das bei dir genauso, Andi.
Total. Auch im europäischen Bereich ist das eigentlich ein Dorf, sagt man so. Weil natürlich, Communities haben jetzt keine Ländergrenzen, doch auch wenn du heutzutage nicht mehr mit dem Projekt aktiv arbeitest, mit dem du angefangen hast, siehst du die Leute immer mal wieder auf Konferenzen, wie zum Beispiel der FOSDEM in Belgien, in Brüssel. Da läuft man sich auf einmal über den Weg. Hey, Moment, dich kenne ich. Ja, wir haben uns ja mal vor 10 Jahren auf diesem Hackathon kennengelernt und so weiter. Und diese Leute bewegen sich natürlich auch weiter und entwickeln sich auch weiter, gehen in andere Projekte. Und ja, die Welt ist ein Dorf und irgendwie ist wirklich die Open-Source-Community beziehungsweise die Leute, die da kontinuierlich dran geblieben sind, halt wirklich, ja, es ist eine Handvoll, ja. Gut, vielleicht ein paar Hände voll, aber du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Jetzt hat Wolfgang ja schon so ein bisschen ausgeführt, was seine Einstellungen zum Thema Open Source und Contributions sind. Wie sieht das bei dir aus? Ich entnehme jetzt mal, wenn du aktiv Golang benutzt und in vielen Communities unterwegs bist, dann hast du bestimmt auch schon den ein oder anderen Merge-Request gestellt. Warum sollte man das tun?
Sehr, sehr gute Frage. Ich meine, ich würde mal sagen, wenn niemand contributet, gibt es kein Open Source. Ne? Also das bedeutet, natürlich ist die Ratio zu Contributoren und Nutzern, ich sag mal, ein bisschen unbalanciert. So ähnlich wie auf Hacker News und auf Reddit. Ich glaube, da gibt es einen ganz kleinen prozentualen Anteil, der da wirklich Content erstellt und der Rest lurkt nur oder smurft nur, ja, liest nur. Und das ist halt bei Open Source genauso. Das ist die eine Baustelle. Die zweite Baustelle, ich bilde mir ein, dass ich mein heutiges Wissen und meinen heutigen Karrierestand zu 80-85% auf Open Source und Open Source Contributions und die Interaktion mit Community-Mitgliedern zurückzuführen ist. Und damit meine ich nicht nur Code, 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 sondern wirklich primär, wie arbeitet man eigentlich mit Leuten zusammen, die man einfach gar nicht kennt? Wie versucht man denn eigentlich mal sein Feature so zu formulieren und vielleicht auch zu generalisieren, dass andere Leute das auch für sinnvoll erachten? So, dass man sein eigenes Problem halt löst, aber es auch deutlich, ich sag mal, Mehrwert außerhalb deiner Bubble bringt. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel lernen in Sachen Teamarbeit, Remote-Arbeit, was natürlich seit der Pandemie deutlich an Relevanz gewonnen hat. Aber natürlich auch, ja, Schreibstil, Planung, wie man die Lösung eines Problems angeht und so weiter. Also ich glaube, das zieht sich durch die ganze Thematik und ich denke, Open Source ist meines Erachtens ist es nicht Quellcode, sondern eher alles drumherum. Und deswegen denke ich, das hört sich jetzt so bla bla bla, tu das und dann lernst du ganz viel. Ja, ich verstehe das, das ist High Level. Nur
das Mindset, Andi, du musst das Mindset haben. Think big.
Ja, das ist wie immer. Starte einfach mal und mach das mal ein Jahr oder zwei, weil das ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Und dann gehst du mal in Weihnachtsurlaub und dann denkst du mal irgendwann drüber nach, wo du dann irgendwo stehst und dann fragst du dich, wie bin ich denn hier hingekommen? Und irgendwie geht's bei mir zumindest immer nur auf Open Source zurück.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Contributions nicht immer als Source Code sieht oder als Pull Requests. Weil wenn du einen guten Bug filest und einen Bug findest und den debuggst und herausfindest, wann genau dieser Bug auftritt und dann ein Issue schreibst, da brauchst du die Programmiersprache gar nicht verstehen. Du hast nur den Bug genau identifiziert, dann hilfst du genauso der Community. Und wenn die Community dann diesen Bug lösen kann, weil sie das super nachvollziehbar einfach reported bekommt, dann hilft es der gesamten Community und der Software und der Qualität weiter, ohne dass du eine einzige Zeile Code geschrieben hast.
Das ist richtig. Und vor allen Dingen, was ich auch immer als sinnvoll erachte, wirklich jede Art der Contribution kann eine sehr wertvolle sein. Also es kann auch eine Contribution sein, du bist auf einer Konferenz und sprichst über dein Lieblingsprojekt. Du kannst jetzt vielleicht nicht programmieren, also ich bin auch nur so ein mittelmäßig schlechter Programmierer, würde ich sagen. Hab das nie so richtig gelernt. Deswegen würde ich jetzt vielleicht keine Golang-Contribution irgendwo einreichen, aber ich kann ja die Doku verbessern oder ich kann einen Vortrag halten auf einer Konferenz. Oder man kann einfach so auch über ein Audiomedium wie dieses zum Beispiel einfach das Wissen weitergeben und Leute für ein Thema begeistern. Auch das kommt ja so einem Projekt zugute.
Wobei, ich glaube, auch da braucht man keine Berührungsangst haben, weil vor allem gute Communities und nette Communities und hoffentlich die größeren Open-Source-Projekte sind das, die akzeptieren natürlich auch Contributions, die vielleicht nicht von einem absoluten Profi geschrieben sind,
ja,
oder von der Spezialistin. Und die helfen ja dann im Idealfall weiter. Und wenn du klein anfängst und irgendwo mal eine Zeile ausbesserst oder einen kleinen Wert veränderst oder irgendwo ein paar Zeilen dazu programmierst, dann schafft es, würde ich mal sagen, jede Person eigentlich heutzutage. Und da sind die Communities hoffentlich dann hilfreich und bringen dich so weit, dass du dann wirklich den Source Code gemerged bekommst. Und dann hast du auch ganz viel gelernt am Weg dorthin und hast auch contributed. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und es gibt halt auch die Gegenseite. wie gesagt, wenn man sich nicht bemüht, ich bekomme das selber ganz, ganz oft bei einem Open-Source-Projekt im Podcast-Bereich, wo wir so eine Analytics-Software geschrieben haben, gerade gestern wieder zwei Issues bekommen. Ich bekomme immer 403-Fehler, Punkt. That's it. Hm. Mit denen kannst du natürlich super wenig anfangen. Das hilft dir als Maintainer überhaupt nichts, weil du hast keine Ahnung, das ist irgendwie schlimmer als IT-Support und da bekommst du keine Infos von den Usern. Also solche Issues sind einfach, die kosten nur ganz viel Zeit. Trotzdem musst du nett sein als Maintainer und nachfragen, zumindest bin ich's und bin auch der Überzeugung, dass man das sein sollte. Aber trotzdem hilft dir das wenig weiter. Und wenn sich Leute da einfach bemühen, wie der Andi gesagt hat, mehr Struktur reinzubringen, mehr Zeit reinzubringen, gut zu formulieren, vielleicht auch tiefer reinzugehen, wann entsteht dieser Bug, was gibt's für Ausgaben, was habe ich schon probiert, wie ist man überhaupt zu dem Problem gekommen, und dann kann man auch wirklich weiterhelfen und dann hilft es der gesamten Community auch weiter, weil ja auch wahrscheinlich andere Personen das Problem im Idealfall haben.
Absolut, ja.
Es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass Open Source leider nicht nur positive Seiten hat, denn wir arbeiten mit Menschen, wo Menschen dran sind, gibt es Konflikte, ganz klar. Und das, was Wolfgang da gerade angesprochen hat, wird unter anderem sowas wie Drive-by-Pull-Request oder Drive-by-Issue genannt. Das bedeutet, man sieht irgendwas, macht mal eben schnell, ohne sich die Mühe zu machen, den entsprechenden Kontext zu geben und hofft dann, dass dann die Rest der Arbeit von der Maintainerin und dem Maintainer gemacht wird. Klassische Drive-by-Pull-Requests sind irgendwelche Dependency-Updates, die gar nicht getestet wurden und solche Geschichten. Schwierig. Also wenn man sowas macht, dann kriegt man auf gut Deutsch auch im Open-Source-Bereich sehr oft eine Klatsche. Einfach, das Issue wird geschlossen, der Pull-Request wird geschlossen und ohne dann eine dankbare Nachricht, ohne wo sich der Maintainer dann auch nicht die entsprechende Zeit nimmt, weil er sagt halt, okay, wenn jemand, ich sag mal, respektlos mit meiner Zeit umgeht und mir einfach irgendwas hinwirft und dann erwartet, dass ich das komplett bis zum Ende weitertreibe, ja, dann, ne, so wie man in den Wald hineinschreit, kommt es auch zurück. Dieses Sprichwort ist auch in der Open-Source-Community war. Deswegen, also einen gewissen Invest von sich aus muss man da schon bringen.
Da stimme ich zu. Und ihr habt jetzt beide den Punkt gemacht, dass man einfach mal anfangen soll. Und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass alles super produktiv oder direkt sinnstiftend sein muss. Man kann auch einfach mal ein bisschen tüfteln, Spaß an der Sache haben und vielleicht wird ja was draus. Und ich glaube, Andi, da bist du ja auch prädestiniert für. Du hast, glaube ich, das ein oder andere Hobby-Nerd-Nebenprojekt gehabt, das dann doch größer geworden ist, als du es dir vorgestellt hast, richtig?
Diverse. Alles aus der Not geboren, dass ich entweder was lernen wollte oder ein Problem zu lösen hatte. Es gibt auch Projekte, die haben von mir über 1000 Stars. Da kriegt man natürlich sehr viele Issues und irgendwann habe ich dann angefangen, natürlich auch deren Issues zu fixen. Und das hat dann so viel private Zeit konsumiert, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Moment mal, wieso soll ich denn jetzt kontinuierlich in einem Open-Source-Projekt, was jeder nutzen kann, für große Firmen auch, ja, weil sieht man ja anhand der E-Mail-Adressen, wer da so hintersteckt, deren Bugs lösen, damit die halt Millionen machen. Ja. Und irgendwann lernt man halt auch damit umzugehen, halt nicht immer alle Bugs nur für andere zu fixen, sondern vielleicht auch einfach mal auf einen Pull-Request zu bestehen. Und ja, dann ist halt mal so ein Issue halt auch mal stale, weil wenn man nämlich dann sagt, hey, schau doch mal da, so würde ich es implementieren, ich würde auch Pull-Request akzeptieren, dann ist halt auch mal Stille auf einmal ganz schnell. Aber ich gebe auch zu, auch die ein paar kleine Softwareprojekte von mir sind bei sehr, sehr großen Firmen im Einsatz, was mich sehr überrascht und auch sehr glücklich macht. Denn das beste Gefühl einer Softwareentwicklerin und eines Softwareentwicklers ist, wenn man weiß, dass die Software, die man selbst erstellt hat, genutzt wird. Und ich sage immer auf gut Deutsch, da würde ich gerne nackig durch die Wohnung rennen. So freut man sich halt.
Ja, kann ich nachempfinden. Hast du da ein Beispiel, damit wir unseren Zuhörern mal erklären können, dass auch aus einer kleinen Idee was Großes werden kann?
Ja, ich glaube, das verrückteste Beispiel ist ein Parser und Lexer für ein proprietäres Datenformat. Das hört sich jetzt total hochgestochen an und ja, der muss ja total klug sein. Nee, überhaupt nicht. Und zwar folgendermaßen. Es geht eigentlich um das Counter-Strike-Computerspiel. Mhm. Ne? 5 gegen 5 wird da gespielt. Eigentlich so ein Team-Ego-Shooter. Und ja, Ziel ist, man muss eine Bombe legen oder irgendwelche Geiseln befreien und die Terroristen müssen das halt irgendwie verhindern. So, dieses Spiel ist, glaube ich, eines der weltbekanntesten Spiele auf Turnieren und das ist produziert von der Firma Valve, ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht, und die haben ein proprietäres Datenformat, nennt sich VDF. Und was man mit diesem VDF-Format machen kann. Die benutzen das eigentlich überall. Unter anderem kannst du eine HTTP-Adresse in deine Counter-Strike-Config eingeben und dann, wenn du Counter-Strike spielst, werden alle Stati des Spiels per Webhook an diese URL geliefert. Die Bombe wurde geplantet, irgendjemand hat irgendwas gekauft, irgendwo wurde jemand getötet, sowas halt. Sogar richtig mit Map-Koordinaten und ganz viele Dateien. So, und dann habe ich das zu der Zeit ziemlich oft gespielt, das Spiel. Und ich wollte, weil ich ein Daten-Nerd bin, hey, kann ich das nicht irgendwie mal analysieren? Kann ich nicht mein Spielverhalten analysieren, wann und wo ich auf der Karte immer sterbe? Ja, damit ich zum Beispiel besser werde. Und ja, also habe ich mir das angesehen, habe mir die Daten angesehen, die per Webhook reinkommen und habe gemerkt, proprietäres Datenformat, ich muss das ja irgendwie parsen in meiner Sprache. War jetzt kein JSON oder so. Ja, dann habe ich einen Parser und Lexer gebaut. Zuvor habe ich noch nie einen Parser und Lexer gebaut, also habe ich mir das beigebracht. Und jetzt ist das eine kleine Library, wo du, ich sag mal, serialisieren und deserialisieren kannst von diesem VDF-Format.
Wann hast du das gemacht, Andi? Weil Counter-Strike ist ja irgendwie um die 2000-Wende entstanden und das ist jetzt 27 Jahre her, so alt bist du ja fast noch gar nicht.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mal während der FOSDEM-Konferenz damit begonnen habe mit der Entwicklung.
Also es war schon für Counter-Strike 1 noch oder für Counter-Strike 2 ist, glaube ich, erst kürzlich erschienen oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, also das GitHub-Repo sagt letzter Commit vor 7 Monaten und ich glaube, das älteste File ist so 8-9 Jahre alt. Das heißt, das war damals Global Offensive vermutlich.
Ich habe gerade mal reingeguckt, Februar 2016.
Ja. Ah ja, okay, ja, also schon ein bisschen her.
8,5, 9 Jahre.
Und nachdem es ja auch meine Aufgabe ist, Andi immer zu verbessern, das ist meine Hauptaufgabe im Engineering-Kiosk-Podcast, es heißt nicht Stati, es heißt Status mit langgezogenem U oder Statusse.
Okay, Stati klingt aber irgendwie bildungswissenschaftlicher, weil es nach Lateinisch klingt. Aber das
es ist mein Lieblingsthema mit Status. Das sagen nicht ganz viele Leute falsch.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist das halt angeboren. Ja. Ja. Ich bin beeinträchtigt davon.
Ja, aber cool. Also das Repo verlinken wir natürlich auch, weil ich bin ja auch ein großer Freund davon, Dinge zu quantifizieren und zu visualisieren. Also ich kann verstehen, dass der Nerd in dir da auch gerne quantifizieren wollte, was da passiert. Ob das jetzt ein Spiel ist oder sonst was, ist ja egal. Also wir Nerds wollen ja immer alles irgendwie abrufbar und konsumierbar machen. Und das ist ja dir mit diesem Format gelungen. Also was ist daraus geworden? Also 2016 hast du angefangen, letzter Commit vor ein paar Monaten. Also das lebt noch. Nutzt das jemand da draußen?
Ja, was ist daraus geworden? Meine initiale Idee habe ich dann wie jedes Side-Project erstmal eine Domain gekauft und dann angefangen zu programmieren und es wurde nie deployed. Ja? Also ein, ich sag mal, ordentlicher Analyzer meines Spielverhaltens hat nie das Licht der Welt erblickt. Aber irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich doch mal bitte auf irgendeinen Pull-Request schauen könnte. Und dann habe ich mir die E-Mail-Adresse angesehen und dann gibt es eine Firma, die nennt sich Faceit, ist eine Firma in London, die eigentlich ziemlich viele, wie soll man sagen, Wettkämpfe im Profi- und Amateurbereich halt im Gaming-Bereich organisiert und unter anderem natürlich auch Counter-Strike und Half-Life und Team Fortress und all das, was halt von Valve so gemacht wird. Und die nutzen unter anderem diese Library halt, weil die unter anderem auch solche Spiel-Live-Events macht. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr mal auf Twitch irgendwie irgendeinem Spiel gestreamt wird, dann sieht man immer sofort die Counter-Strike-Stats, wie viele Leute leben vom gegnerischen Team noch und so weiter. Ja. All diese Overlays, diese Overscreens werden durch VDF gemacht, krass. Also durch meine Library, weil die brauchen die Spieldaten und generieren daraus HTML und wenn du zum Beispiel per OBS streamst, dann kannst du einfach nur HTML-Dateien dahinlegen und dann wird das über JavaScript daraus genommen.
Hammer.
Zum Beispiel, das bedeutet, bei jedem Riesenturnier, wo wirklich 20, 30.000, 40.000 Euro Prize Money da ist, wird diese Library verwendet. Und was ich weiß, ist, dass das sehr viel im asiatischen Bereich, ich glaube in China, ist ja Gaming auch unglaublich groß. Da wird es auch genutzt, weil das VDF-Format nicht nur in Counter-Strike verwendet wird, sondern in etlichen Spielen inzwischen. Und ja, weil das halt ein Parser Lexa ist, der relativ gut funktioniert und auch noch relativ performant ist, wird das auch für solche Großevents genutzt. Und das Lustige ist, Ich habe dann mit den Leuten meine E-Mail geschrieben und irgendwann fingen die an, hey, hättest du nicht Lust, bei uns zu arbeiten? Soll ich dich mal mit einem Recruiter hier in Verbindung bringen? Und dann bin ich diesen Prozess mal durchgegangen, ist dann im Endeffekt davon gescheitert, dass die wollten, das war noch vor der Pandemie, dass die wollten, dass ich dann nach London ziehe. Und Remote war dann nicht möglich, dazu war ich jetzt nicht bereit. Aber es ist super interessant. Also eigentlich habe ich diesen Parse Alexa nur gebaut, um es selbst zu lernen. Wie mache ich das, um ein eigenes Problem zu lösen, bis hin, hey, wir quatschen mal, internal referral für einen Job sogar und so weiter und so fort. Also schon faszinierend, was aus einer Schnapsidee oder Konferenzidee oder aus einer Gaming-Idee eigentlich so werden kann.
Absolut, ja, und das ist super. Also da kannst du, glaube ich, auch echt stolz drauf sein. Also dass es so einen Impact generiert, das ist wirklich bemerkenswert. Und da freut man sich, glaube ich, auch sehr, sehr drüber. Und das ist, glaube ich, auch so ein Beispiel für, dass auch kleinere Tools wirklich zu was Großem werden können. Also meine Projekte, die ich auf GitHub habe, die sind alle ein bisschen kleiner, aber auch da habe ich zum Beispiel schon irgendwo Bug-Reports bekommen und dann hat sich herausgestellt, dass dieses kleine Nagios-Plugin oder diese kleine Ansible-Rolle, die ich da gebaut habe, auch in irgendeiner großen Firma eingesetzt wird und dann kommen dann auch Merge-Requests zurück und das ist ja schlussendlich das, was Open Source ausmacht und das für uns alle besser macht.
Wenn ihr mal wissen wollt, wie eure Software genutzt wird, denn nicht jeder schreibt eine E-Mail, nicht jeder macht einen Pull-Request. Ja, es gibt auch sehr viele Leute, die Pull-Requests machen oder Issues eröffnen und dann bei GitHub keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Aus Datenschutzgründen ist ja auch okay. Es gibt einen sogenannten Network-Tab in GitHub und da kann man auch die Dependencies nachgucken. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine Library habt, die man irgendwo einbindet, dann nehmt einfach mal den String, den man zum Einbinden nutzt. Bei Golang ist das in der Regel das GitHub-Repository, github.com/blablabla. Und dann packt das einfach mal in Anführungszeichen in die GitHub-Suche. Und auf einmal findet ihr ganz viele Repositories, die eure Library, Ansible-Rolle oder was weiß ich nicht, eingebunden haben. Und auf einmal siehst du große Projekte. Kubernetes nutzt zum Beispiel auch eine andere Library von mir. Oder ich weiß, dass eine andere Library von mir intern von Google genutzt wird. Und das findest du dadurch alles. Alternativ gibt es auch bei GitHub in den Insights so einen Traffic-Link. Da siehst du, woher kommt der Web-Traffic auf dein Repository. Und das Tolle an Web-Traffic, an dem Referral, ist natürlich, dass du oft auch interne Links findest. Das bedeutet interne Wikis. Und auf einmal merkst du, dass ganz große Firmen dein Repository auf irgendeiner internen Wiki-Page verlinkt haben. Ja? Das kann euch mal so einen Ansatzpunkt geben, wo eure Library zumindest im Gespräch ist oder evaluiert wurde. Und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, zumindest für mich.
Ich glaube, das ist auch das, was uns alle so ein bisschen antreibt. Wenn man merkt, dass das, was man tut, anderen Menschen hilft, dann ist es natürlich gut. Und wenn man den direkten Nutzen auch hat, dass man potenziell, auch wenn man es vielleicht nicht braucht, ein Jobangebot bekommt, zeigt ja auch, dass das durchaus sichtbar ist, was man macht. Was mich so ein bisschen zu der Frage bringt, das wird ja auch häufig gesagt, gib doch mal deine GitHub-URL oder deine Codeberg-URL oder generell deinen Code, den du irgendwo hast, in deinen Bewerbungsunterlagen an. Wie stehst du dazu, Wolfgang? Ich weiß, dass du ab und zu auch in Bewerbungsprozessen involviert bist. Ist das was, das man sich aktiv anguckt?
Also wenn dort die URL angegeben ist, dann schaut man da natürlich rein. Das ist gar keine Frage. Also ich recht viele CVs schon zwischen meinen Händen gehabt und das ist eigentlich so das Erste, wenn da GitHub dabei steht, dann schaut man mal rein. Wie gesagt, ich glaube, es ist keine Voraussetzung, wir haben das auch oft im Podcast diskutiert, musst du so etwas haben, wenn du heutzutage dich bewirbst? Meiner Meinung nach nein, es kann keine Voraussetzung sein, auch weil Leute arbeiten halt teilweise auch nur in ihrem Job. Es ist nicht jeder in dem Open Source Game dabei. Also es kann keine Voraussetzung sein, aber es ist sicher ein absoluter Pluspunkt. Und wenn du dann natürlich noch ein schönes GitHub-Profil hast, meines ist jetzt vielleicht kein Vorzeigeprofil, muss ich zugeben, aber Andy hat zum Beispiel eine extrem schöne Startseite, wo die ganzen Contributions aufgelistet sind. Das macht dann natürlich einen ganz anderen Eindruck, wo du dann genau siehst, okay, der beschäftigt sich damit. Es ist dann natürlich schwierig, den Code zu beurteilen, weil das passiert halt in unterschiedlichen Settings. Das ist kein Arbeitssetting. Also man darf da auch nicht zu viel drauf Wert legen, dass man dann sagt, das ist aber schlechte Architektur oder schlechte Struktur, weil vielleicht hat man es einfach schnell mal, um irgendwas zu lösen, einfach contributed. Also man darf da nicht zu viel Wert drauf legen. Aber so als Grundindikator finde ich es super gut. Und wie Andi erwähnt hat, man bekommt vielleicht ja auch einfach durch Contributions von selbst einfach Angebote. Und wir haben zum Beispiel bei uns im Engineering-Kiosk den Founder von Nextcloud oder auch OwnCloud interviewt, den Frank Kalicek. Und der hat gemeint zum Beispiel, sie nehmen nur Leute aus ihrer Community, die contributen. Also die schreiben eigentlich gar keine Jobs mehr aus. Die haben ihre Leute, die super viel contributen und die fragen dann einfach die Leute konkret, willst du nicht für uns arbeiten? Und das ist eigentlich die einzige Form, wie die überhaupt recruiten, und die haben auch keine Probleme, Leute zu finden, hat er gemeint, weil sie in der Community sowieso so viele Leute haben, die contributen, und die nehmen sich dann einfach die Besten da raus. Und das ist natürlich super, wenn man auch als Firma so eine Möglichkeit hat, da wirklich Leute zu rekrutieren.
Das ergibt auf jeden Fall Sinn, weil du kennst ja deine Userbase dadurch gut, wenn du ohnehin ein Open-Source-Projekt hast oder eine Community unterhältst. Das ist eigentlich die beste Art und Weise abzuwägen, ob die Leute zu dir passen, weil du ja einfach siehst, sind sie lange mit dabei, kommen da gute Beiträge oder ranzen sie die Neulinge an, dann will man das vielleicht eher nicht haben. Also, glaube ich, ein gutes Instrument.
Das, was Wolfgang da gerade erwähnt hat, findet auch bei sehr, sehr großen Projekten statt, wirklich namentlich Elasticsearch, OpenSearch, ClickHouse, Redis und so weiter. Das bedeutet, wer zum Beispiel mal irgendwann den ganz großen Traum hat, für Elasticsearch zu arbeiten, der kann natürlich die sehr große Wette eingehen und anfangen, zu Elasticsearch zu contributen, um dann hoffentlich mal irgendwann auf das Radar von Elasticsearch selbst zu kommen und sagt, hey, der contributet ja schon ewig, vielleicht sollten wir den nicht mal anschreiben. Das ist natürlich eine riesengroße Wette. Und ja, Elasticsearch selbst ist nicht Open Source, beziehungsweise jetzt wieder Open Source, ja, ist ja mal hin und her. Das bedeutet, gegebenenfalls sind das keine Open Source Contributions, wenn die Datenbank unter der Business Source License veröffentlicht wurde. Aber nehmen wir mal zum Beispiel OpenSearch. Da gibt's, das ist rein Open Source, und die OpenSearch Foundation hinten dran, beziehungsweise das Komitee, besteht zu 90-95% aus AWS-Leuten, ja, die das beruflich machen. Und das ist dann wiederum was anderes. So pimpt man so ein bisschen sein GitHub-Profil aus, kommt auf das Radar von Amazon Web Services. Ob man dann später ein Jobangebot kriegt oder nicht, sei dahingestellt. Riesenwette. Ich sag nur, manche Leute verfolgen diese Strategie, um in diese großen Big-Tech-Firmen zu kommen.
Was wir auch öfters gemacht haben, also jetzt von der Hiring-Manager-Seite, normalerweise gibt man ja so Code-Challenges aus, die die Leute lösen müssen und dann programmieren müssen, um zu zeigen, dass sie programmieren können. Was wir auch probiert haben und öfters gemacht haben, ist, wir haben das freigestellt. Ihr könnt die Coding-Challenge machen oder ihr sendet uns irgendein Code-Snippet, ein Programm, wo man sieht, was ihr so drauf habt, wie ihr programmiert. Jetzt haben natürlich viele das Problem, aus dem professionellen Berufsumfeld kann man nicht einfach Code so rauskopieren und irgendwem schicken, üblicherweise. Wenn du jetzt aber ein Open-Source-Projekt nebenbei hast, dann kannst du natürlich einfach dieses Open-Source-Projekt senden und sagen, das ist mein kleines Open-Source-Projekt, da habe ich schon lange daran gearbeitet, es hat eine relativ schöne Architektur, da hast du so ein Vorzeigeprojekt und kannst es direkt einreichen und hast keine Arbeit. Weil das große Problem ist ja heutzutage auch jetzt als von der Firmenseite, wenn du Seniors ansprichst, die da schon jahrelang drin sind, dann haben die oft auch wenig Lust, da sich nochmal am Abend neben ihrem Fulltime-Job nochmal 5 Tage hinzusetzen und irgendeine Coding-Challenge zu lösen. Und so umgeht man dieses Problem natürlich auch. Und da haben Personen, die ein Open-Source-Projekt haben, zum Vorzeigen natürlich auch einen großen Vorteil. Also man kann es dann auch, wenn es gar nicht so oft verwendet wird, aber man kann es trotzdem als Vorzeigeprojekt einfach vorzeigen und hat was in der Hand. Und das ist natürlich dann auch sehr hilfreich bei einer Bewerbung.
Das klingt auf jeden Fall beides plausibel, was ihr sagt. Ich denke halt auch, die Bubble zu kennen, in der man unterwegs ist, ist immer sinnvoll. Ja, und das kann halt sein, entweder du bist in der Community unterwegs oder du bist halt einfach so sichtbar, indem du kleinere Sachen contributest. Das ist ein Thema. Und ich kann auch verstehen, dass Menschen heutzutage nicht mehr so Lust auf Coding-Challenges haben. Ich glaube, das ist ziemlich verpönt, kommt aber immer noch in einigen Branchen oder in einzelnen Unternehmen häufig vor. Und wenn man aber halt da eh schon unterwegs ist und kann dann sagen, hier, guck mal, ich habe hier aber schon diese und jene Projekte, die genau das zeigen, was ihr braucht, dann ist das natürlich legitim, wenn man sich das dann einfach sparen will. Und ich glaube, was sich viele Leute auch fragen, ist, was ist denn überhaupt vorzeigbar? Also ich habe so den Eindruck, dass viele Leute sich so ein bisschen scheuen, das, was sie machen, auf Codeberg, GitHub oder GitLab oder wo auch immer anzubieten. Was wäre da euer Take zu? Bedarf es jetzt die 500. Ansible-Rolle zu Apache oder das 400. Hello World in Rust?
Unglaublich gute Flipside, die du da ansprichst. Denn nur weil du ein GitHub-Profil hast, heißt das nicht, dass man es angeben sollte. Ja? Wenn es leer ist, Fraglich. Ja, ich sag mal, da unten gibt es diesen grünen Contribution-Graph, wie viele Contributions du hast. Wenn der komplett weiß ist oder grau, dann weiß ich nicht, ob man es ganz angeben sollte. Und ich denke auch, was man vorzeigen sollte, das ist immer so eine Frage, denn es kommt eine Sache, die außerhalb deines Einflussbereichs ist, wie dein GitHub-Profil gelesen wird. Denn viele Leute nutzen ihr GitHub-Profil ja auch, um zu experimentieren. Ja? Die coden mal irgendwas und pushen das einfach, ohne es, ich sag mal, aufzuräumen, ohne da viel Liebe reinzustecken, eine ordentliche README hinzupacken. Aber was außerhalb deiner Kontrolle ist, wie der Hiring-Manager und die Hiring-Managerin dein GitHub-Profil eigentlich liest. Ja? Das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn du wirklich sagst, okay, du hast ein Projekt, da steckst du wirklich Liebe rein, ja, und forcierst wirklich, dass Leute contributen können, top, dann nutze das als Case Study, pack es in deinen Lebenslauf so als, weiß ich nicht, Side-Project und erwähne das explizit. Und wenn nämlich dann der Rest deines GitHub-Profils, ich sag mal, experimentierfreudig ist, so nenne ich das jetzt mal im positiven Sinne, wenn du einfach dreckig Code hochpusht, ja, was ich auch ganz oft mache, dann macht es vielleicht, ja, nicht so viel Sinn oder macht es mehr Sinn, ein Projekt wirklich zu highlighten, wo du Effort reinsteckst. Denn, wie gesagt, es kann halt auch zum Negativen sein, weil dann fragt man sich, warum hat man den Link angegeben? Denn es ist immer die Frage, du klickst auf einen Link und kriegst eine Nachricht, es ist nichts anzuzeigen. Also du sagst, dass du klickst auf einen, genau, da gibt's nichts. Und denkst dir so, warum habe ich jetzt hier drauf geklickt? Warum gibt's diesen Link überhaupt, wenn es da nichts dahinter gibt? Ja, das musst du dir immer vor Augen führen.
Natürlich, wenn das leer ist, finde ich das korrekt, was der Andi sagt. Wenn man aber nur Code hochpusht, finde ich das durchaus legitim, dass man das trotzdem angibt. Klar, man weiß nicht, wer ist die Hiring Managerin und wie reagiert die Person auf ein chaotisches Ergebnis, was man sieht, wenn man auf den Link klickt. Aber für mich war das zum Beispiel auch immer gut als Hiring Manager, wenn da ein Chaos ist oder wenn da mir irgendwas nicht gepasst hat da von diesem Code, dann war das für mich einfach eine Frage dann fürs Interview. Weil dann habe ich einfach gefragt, hey, warum ist das so chaotisch? Warum machst du das nicht? Warum hast du da diese Codezeile geschrieben? Und dann bekommt man sehr gute Antworten oft. Ich hatte keine Zeit, ist ja alles legitim. Und man hat schon Fragen fürs Interview und kommt da in ein tieferes Gespräch. Und da merkt man dann auch sehr schnell, wie denken die Leute, warum machen sie das nicht, wenn die sagen, okay, für mich ist das einfach nicht so wichtig, aber ich wollte trotzdem meinen Source Code online stellen. Aber ich habe halt einfach weniger Zeit oder ich habe eine Familie oder ich habe einen Job. Ist ja alles gut und recht, dann weiß man, warum das ist. Oder vielleicht sogar eine bewusste Priorisierungsentscheidung. Für mich sind einfach die anderen Dinge wichtiger. Dann weiß man, dass die Person priorisieren kann. Also wenn man diese Fragen stellt, ist vielleicht auch jetzt eher ein Tipp für Hiring Manager, würde ich mal sagen, dass man im Interview als Interviewerin einfach solche Fragen stellt und dementsprechend auch damit umgeht. Aber wie der Andi richtig sagt, man kann natürlich auch einfach, es gibt Assholes da draußen und wenn man dann so einen Hiring Manager hat, dann ist das vielleicht nicht so gut. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, will man für den arbeiten?
Das ist halt der Punkt, ne? Dann kriegst du halt relativ schnell raus, wo du bist und das ist ja auch nicht notwendigerweise schlecht. Aber ich finde trotzdem, was ihr gesagt habt, ist sehr wichtig, dass man das mitnimmt. Also alles, was ich angebe, das wird halt auch angeklickt. Ne? Und wenn ich halt eine leere Seite verlinke, sei es jetzt eine Webseite oder halt irgendein Social Media Handle oder eben mein GitHub-Profil, dann ist das vielleicht, hat es nicht so den Mehrwert, den ich mir halt erhoffe.
Da gibt es aber auch ganz, ganz viele kleinere Stolpersteine. Ne? Also viele Leute auf GitHub, die wollen vielleicht ein Repository starten, verklicken sich und forken es und auf einmal haben die 300 Repositories, wovon eins ihr eigenes Repository ist und 299 Forks. So, und jetzt wieder außerhalb deiner Kontrolle. Wenn jemand darauf nicht achtet, der Hiring Manager, dann sieht er ganz viele Forks. Und dann ist die Frage, was ist denn deine Contribution? Ja, eine klassische Frage im Interview ist natürlich, was hast du gemacht, woran arbeitest du gerade oder was war dein Projekt, auf das du am stolzesten bist? Und dann sagt man, ja, wir haben. Ja, das ist richtig. Wir wollen aber nicht dein Team hiren, wir wollen dich hiren, wir wollen dich einstellen. Und wenn man dann den ganzen Fork sieht, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja? Natürlich gibt es einen Filter in der Repository View, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Hiring Manager sind denn aktiv auf GitHub unterwegs, kennen diesen Filter und stellen den um, dass das wirklich seine eigenen Projekte sind. Das sind so ein paar Klassiker. Das bedeutet, Forks aufräumen könnte auch helfen.
Das ist Gold wert, der Tipp, weil das wäre jetzt nämlich genau mein Einwand gewesen. Es müsste da mal einen Filter für geben. Turns out, den gibt's ja tatsächlich.
Aber die meisten Leute nutzen ihn halt einfach nicht.
Ja, ich kannte ihn auch nicht bis eben. Aber was man machen kann, ist, glaube ich, du kannst ja Repos pinnen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, so deine größten Projekte. Und ich finde, da können wir auch dein Profil mal verlinken. So eine Starting-Page, das macht halt schon was her, wenn man wirklich, wenn du selbst steuerst, was sieht die Person, die auf mein Profil geht. Da kann die sehen, meine letzten Blogposts, meine letzten Pull-Requests, die letzten Releases, die ich irgendwo beigesteuert habe. Und das macht natürlich schon was her.
Ja, ganz kurzer Einwand. Diese Starting-Page, das sieht jetzt so aus, als würde ich die manuell kuratieren. Nee, das ist alles automatisiert. Da gibt's eine GitHub-Action, die crawlt das alles automatisch, ist fertig, dauert keine 15 Minuten einzurichten, kann man sich so kopieren, einfach bei mir im Profil schauen, was dann die README ändert. Und das läuft, glaube ich, jede Stunde oder ähnliches. Deswegen, damit habe ich eigentlich nie was zu tun.
Man könnte glauben, Andi sucht gerade einen Job. Wann hast du diese Startpage eingerichtet?
Keine Ahnung, vor ein paar Jahren. Ich habe es mal irgendwann gesehen in irgendeinem coolen Profil, habe gesagt, hey, cool, das klingt sinnvoll. Und
jetzt sehr gut. Jetzt mit dem ganzen Wissen, das ihr jetzt habt und das ihr jetzt mit uns geteilt habt, was wäre denn so ein Tipp, den ihr unseren Zuhörenden geben wolltet, so aus euren ganzen Lessons learned? Was sollte man beherzigen, wenn es um das Thema Contributions geht?
Also ganz klar, das, was Andi auch schon am Anfang angesprochen hat, Kommunikation. Ich glaube, das ist immer noch das größte Problem in der ganzen Open-Source-Welt. Mir ist gerade jetzt, während wir die Aufnahme haben, ist gerade eine Notification aufgepoppt zu dem Issue Always Getting 403. Das ist so ein klassischer, sinnloser Issue, würde ich fast sagen, wo halt keine Infos drin sind. Einfach lernen, wie man gut umgeht, egal von welcher Seite. Entweder als Maintainer, weil man kann auch nicht nachfragen. Man muss nicht immer gleich die Leute einfach canceln oder irgendwas closen oder keinen Kommentar dazu schreiben. Die Leute müssen ja auch irgendwie das lernen. Wenn du neu bist, jung bist, woher sollst du es wissen? Haben wir ja alle irgendwo gelernt. Meine ersten Issues waren auch alle kurz. Also von beiden Seiten einfach mehr in die Kommunikation investieren, sich in die andere Seite versetzen und einfach mitmachen. Und dann im Idealfall das Ganze verbessern. Und wie der Andi auch richtig gesagt hat, ganz als Eingangsstatement schon, man kann so viel daraus mitnehmen, so viel lernen aus der ganzen Kommunikation, die man auch in Projekten ganz allgemein einsetzen kann, in der Kommunikation, im Firmenumfeld. Das ist einfach Gold wert, was man da lernen kann. Und da kann man es mal ausprobieren, ohne dass man gleich den Job verliert.
Ich habe zwei kleine Tipps, die spielen aber ineinander. Die erste Sache, die ich mitgeben möchte, ist, werdet euch bewusst darüber, warum ihr die Contribution macht. Das bedeutet, habt ein Why. Entweder wollt ihr was lernen, ihr wollt eine neue Technologie experimentieren oder ähnliches, oder ihr löst ein eigenes Problem. Warum? Das bestimmt eure Motivation, das wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Und der zweite Tipp ist, forken ist einfach und euren Change in das Upstream-Repository einzufügen, kann hart sein, kann lange dauern, ist aber 55 mal wertvoller. Das bedeutet, es passiert oft, wenn ihr einen Pull-Request erstellt, dass dieser Pull-Request nicht angenommen wird oder einfach silent ist. Ne? Da ist einfach keiner, da gibt einfach Feedback. Und das ist natürlich deprimierend, weil ihr habt da Arbeit reingesteckt und so weiter. Das verstehe ich. Aber wartet ein bisschen, denn die andere Person hat auch ein Leben, auch ein privates Leben, vielleicht eine Familie, vielleicht ist die Person gerade im Urlaub. Ja?
Ja.
Werdet euch dessen bewusst. Die zweite Thematik ist dann jetzt hier. Schreibt der Person noch einfach mal eine E-Mail. Hey, pass mal auf, ich habe ja diesen Pull-Request erstellt. Was kann ich tun, damit ich da Feedback kriege? Warum ist das wichtig? Dieses Projekt, wohin ihr contributet, wird sich weiterentwickeln. Und wenn ihr das nutzt und den Fork maintaint, werdet ihr mehr Arbeit haben, euren eigenen Fork zu maintainen. Deswegen geht die Extrameile, geht auf die Kommunikationsthematik ein, die der Wolfgang gerade genannt hat, und pusht es wirklich bis ans Ende, auch wenn es energieraubend ist, dass euer Change, sofern er denn Sinn macht und so weiter, wirklich im Repository ist. Und Achtung, seid nicht beleidigt, wenn es eine Absage gibt. Die Absage hat in der Regel einen Grund, passt nicht in die Vision des Projektes oder sowas. Seid nicht beleidigt, das ist Open Source, alles gut. Deswegen werdet euch klar, warum ihr das macht, und geht die Extrameile, dass euer Change wirklich im Upstream landet, anstatt selbst einen Fork zu maintainen. Weil das, offen gesprochen, werdet ihr über lange Zeit nicht durchhalten.
Das Wort zum Sonntag, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch der Meinung, dass man da einfach auch die menschliche Komponente nie vergessen darf. Es gibt immer Gründe, warum Menschen halt gerade nicht können und mal höflich nachfragen und menschlich miteinander umgehen, ist, glaube ich, ein Gut, das im Internet viel zu selten zuweilen vorkommt. Und ich glaube, mein letzter Tipp wäre, einfach mal machen. Ja, also auch wenn man nur so ein kleines Projekt hat und vielleicht nutzt nur mir das, vielleicht spiele ich hier gerade nur rum, weil ich Metriken quantifizieren und visualisieren will. Wir haben es ja gesehen am Beispiel von Andys VDF-Projekt. Auch das kann auf große Interessensgebiete stoßen. Also einfach mal Mut zur Lücke, auch wenn der Code nicht so schön ist. Es gibt bestimmt Menschen, die dir dann ein paar Tipps geben. Und nur so kannst du lernen, wenn du halt einfach mal etwas ausprobierst und es zur Verfügung stellst.
Das, was du genannt hast, ist unglaublich wichtig. Haltet euch nicht zurück. Oh, ich muss den Code noch säubern und cleanen und oh, perfekt. Ganz im Ernst, pusht einfach hoch, was ihr da habt. Ja? Es kann so dreckig sein, wie ihr wollt. Das Riesenproblem ist, habt ihr jetzt Quellcode, den findet ihr perfekt. In 2 Wochen findet ihr den Quellcode nicht perfekt, weil ihr innerhalb der 2 Wochen wieder etwas Neues gelernt habt. Ihr habt ein neues Pattern gelernt, was ihr unbedingt anwenden wollt. Und deswegen ist euer Code von vor 2 Wochen nicht mehr perfekt. Er wird also nie perfekt. Die zweite Thematik ist, ihr wisst doch gar nicht, wie Leute GitHub nutzen. Ich nutze GitHub zum Beispiel sehr, sehr viel über die GitHub-Suche. Wenn ich nicht weiß, wie eine Funktion oder Methode einer Library genutzt wird, dann suche ich nach diesem Funktionsnamen und limitiere auf die Sprache, den Filter. Und dann finde ich nämlich Projekte, die diese Funktion nutzen. Dann lese ich mir die 5 Zeilen davor und die 5 Zeilen danach durch. Und oft habe ich Kontext, wie die entsprechende Library oder Funktion wirklich genutzt wird, weil ich zum Beispiel zu doof bin, um die Dokumentation zu verstehen. Also ich schaue mir an, wie Leute eine API nutzen und dann interessiert mich nicht, ob der Code dreckig oder perfekt ist, denn ich komme zu meinem Ziel und ich weiß von ganz vielen Leuten, dass so GitHub ebenfalls von anderen genutzt wird.
Sehr schön. Ja, Andy Wolfgang, ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank für eure Insights zu dem Thema. Ich bin mir sicher, die Zuhörer können da auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und wenn euch so Themen interessieren, dann hört auf jeden Fall mal bei Andy und Wolfi vorbei im Engineering-Kiosk. Ein sehr schönes Projekt. Hört da auch immer wieder gerne rein. Und ich habe gehört, ihr habt auch irgendwie so einen Adventskalender dieses Jahr, richtig?
Korrekt. Also wenn ihr diese Episode hört, wir versuchen auch jeden Tag eine Episode, auch mit ganz vielen befreundeten Podcasts, auch mit dir, Christian, unter anderem, kurze, knackige Infos rauszuhauen, jeden Tag. Weil man ja sonst zu Weihnachten sowieso nichts zu tun hat in der Weihnachtszeit.
Das stimmt, man hat sonst nichts zu tun. Und kurze Folgen hatten wir uns auch vorgenommen, aber irgendwie hat es dieses Jahr nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Also bei euch gibt es die kürzeren Folgen, die aber mindestens genauso spannend sind. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. War mir eine helle Freude, euch mal hier zu Gast gehabt zu haben.
Danke für die Einladung, war super nett.
Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Bis dahin.
Dir auch, ciao.
Tschüss.
Ciao.